Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ja, heute feiern wir die Taufe von Nelly und Lisa Diester, Lisa Dick und Felix Kran. Für alle vier ist es ein großer, ja, und wichtiger Schritt in ihrem persönlichen Leben. Sie machen damit für sich, aber auch für uns alle deutlich, dass sie trotz aller Unvollkommenheit mit Jesus Christus leben wollen. Jeder von ihnen hat sich dafür entschieden und möchte sich daher heute auch taufen lassen, ja, öffentlich zum Ausdruck bringen. Wir werden nachher noch persönliche Worte von ihnen hören. An einem solchen Tag wie heute ist es einfach, dazu zu stehen. Wir als Gemeinde finden es gut, dass ihr euch ja für diesen Weg entschieden habt. Hier seid ihr also mit vielen Gleichgesinnten unterwegs. Wir freuen uns mit euch. Aber was, wenn es mal anders wird? Was, wenn Schwierigkeiten kommen? Wenn man von Menschen, ja vielleicht sogar von Christen, enttäuscht wird? Wenn man Gottes Handeln nicht versteht oder vielleicht nicht mehr versteht? Wenn die Begeisterung für Jesus verfliegt? Was, wenn die Zeiten härter werden? Wenn es einem schwer gemacht wird, zu Jesus und sein Wort zu stehen? Wenn die Welt es einem übel nimmt, dass man bei ihnen oder mit ihnen nicht mitmacht, beim Betrügen, Ablästern über jemanden, Mobben und so weiter. Wie sieht es dann mit unserer Jesus-Nachfolge aus? Es fing gleich im ersten Jahrhundert nach Christus an. Schon gleich die ersten Juden, Christen, waren mit großen Herausforderungen konfrontiert. Sie wurden für ihren Glauben an Jesus verfolgt und erlebten damit eine Entfremdung von ihren eigenen Volksgenossen. Und so begannen sie, in ihrem Bekenntnis zu Christus wankend zu werden. Fragen, Zweifel, Glaubenszweifel kamen auf. Von Gott und seiner Macht, von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, war manchmal wenig zu spüren. So sehr hatten sie sich auf seine baldige Wiederkunft gefreut oder darauf gewartet, und nichts war geschehen. Sollten sie noch am christlichen Bekenntnis festhalten und weiterhin geduldig ausharren? Oder sollten sie das Ganze mit Jesus doch lieber sein lassen, um wieder Ruhe von aller Bedrängnis zu finden? Genau diese Fragen beschäftigte sie. In solch einer Situation hinein wurde der Hebräerbrief geschrieben. Um die verunsicherten Christen zu befestigen, werden sie aufgerufen: Betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Hebräer 3,1. In den weiteren Kapiteln beleuchtet der Autor das Priestertum Jesu. Er zeigt den Gläubigen die Größe Christi auf. Darum schreibt er: Wir haben einen großen Hohenpriester, Jesus. Dieser hat uneingeschränkte Macht. Das sollte die Leser damals, und das soll auch uns heute ermutigen, dran zu bleiben am Glauben an Jesus. Auch wenn Gegenwind kommt, auch wenn uns im Leben mancherlei Schwierigkeiten begegnen. Diesem Gedanken, Jesus als unser Hohepriester, genau, wollen wir jetzt etwas nachgehen. Und ich lese dazu aus Hebräer Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Hebräer 4, 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist unser heutiger Text. Das Erste, was wir Gläubigen hier verstehen, ja begreifen sollen, ist: In Jesus Christus, dem Hohen Priester, steht uns eine große Hilfe zur Verfügung. Alles, was wir benötigen. Im griechischen Text ist der Ausdruck, da wir haben, besonders betont. Er unterstreicht die ständige Verfügbarkeit von Jesus. Wir Christen sollen uns also den hohen Priester, den wir haben, zunutze machen. Unser hoher Priester ist immer erreichbar. Schauen wir ins Alte Testament. Der hohe Priester ging einmal im Jahr am Versöhnungstag ins Allerheiligste des Tempels hinein, um für das Volk zu vermitteln. Dafür musste er Tieropfer bringen. Und nachdem er seine Dienstpflichten erfüllt hatte, kam er wieder heraus. Ein Jahr später geschah genau das Gleiche wieder. Der Priester ging hinein und kam wieder heraus. Ihr Lieben, bei Jesus, unserem hohen Priester, verhielt er sich ganz anders. Dieser ist nämlich, wie es hier heißt, durch die Himmel gegangen. Die Formulierung unterstreicht die Größe, die Erhabenheit Jesu, nämlich die Himmel zu durchschreiten und in die Gegenwart Gottes zu treten. Jesus ist, nachdem er das vollkommene, endgültige Opfer, das sich selbst für die Menschheit erbracht hatte, in das Allerheiligste, nämlich in den Wohnort Gottes eingetreten, und Jesus ist dort geblieben. Genau das meint es. Das bedeutet, Jesus ist gegenwärtig noch immer im Himmel. In Kapitel 9, Vers 24 lesen wir, Jesus ist in den Himmel eingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. In Kapitel 7, Vers 25 heißt es von Jesus, dass er immer lebt, um sich für uns, seine Kinder, zu verwenden. Das heißt, Jesus tritt für uns Gläubige als Fürsprecher, als Mittler beim Vater im Himmel ein, dass wir an unserem letzten Ziel ankommen werden. Also halten wir fest, wir Christen haben einen großen hohen Priester, der ständig verfügbar ist. Er wirkt nicht in einem irdischen Tempel, sondern ist gegenwärtig bei Gott. Aber nicht nur das. Es wird uns hier noch weiteres aufgezeigt. Jesus ist nicht nur bei Gott, sondern Jesus ist selbst Gott. Was in unserem Text bedeutsam ist, für unseren hohen Priester werden hier zwei Titel verwendet. Einmal Jesus und Sohn Gottes. Es gibt nur wenige Beispiele einer solchen Nebeneinander-Darstellung. Jesus ist sein menschlicher Name und betont sein Menschsein. Jesus ist nämlich ganz Mensch. Und seine menschliche Natur gestattet ihm, mitfühlend zu sein. Aber er ist auch der Sohn Gottes. Und damit wird seine göttliche Natur betont. Jesus ist gleichzeitig ganz Gott. Und das ist eins der Geheimnisse des Glaubens. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott. Indem der Autor Jesu Gottheit hier unterstreicht, zeigt er, dass Jesus eine Macht hat, die die irdischen hohen Priester nicht besaßen. Jesus ist ein großer Hohepriester. Jesus ist unser Hohepriester. Und nun kommt die erste Anwendung, beziehungsweise die erste Aufforderung. Weil Jesus unser Hohepriester ist, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Ihr vier werdet euch nachher auch zu Jesus Christus bekennen. Ihr werdet sagen bzw. bestätigen, dass Jesus Gottes Sohn ist und auch euer Retter. Und dass er in eurem Leben das Sagen haben soll. Aber hier ist nicht nur ein theoretisches Lippenbekenntnis gemeint. Hier geht es um ein praktisches, am Glauben festhalten und sich zu Jesus zu stellen. Wir lassen uns von unserer Loyalität nicht abbringen, weil wir wissen, wem wir glauben. Wir sind aufgefordert, dran zu bleiben, mutig zu bekennen, was wir glauben, nämlich, dass Jesus unsere Hoffnung ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir sind auch angehalten, der Bibel als dem unfehlbaren Wort Gottes uneingeschränkt zu vertrauen und unser Leben nach ihr auszurichten. Vielleicht erging es euch auch schon so, als ihr Freunden oder Kollegen oder jemand anderem erzählt habt, dass ihr euch heute taufen lasst. Und warum? Gab es da jemanden, der euren Glauben vielleicht belächelt oder zumindest komisch geschaut hat. Die ursprünglichen Briefempfänger hatten das erlebt. Deutlich heftiger als wir. In Hebräer 10, Vers 33 lesen wir davon. Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Sicher war das keine schöne Sache. Und dennoch werden wir aufgefordert, dran zu bleiben, an unserem Bekenntnis zu Jesus festzuhalten, zu unserem Glauben zu stehen. Und warum? Das steht in Vers 15. Nämlich, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also hier wird uns der Hohepriester, unser Hohepriester, näher vorgestellt. Die doppelte Verneinung ist eine interessante, als Hervorhebung gebrauchte Möglichkeit, das Positive zu sagen. Die Wahrheit besteht also darin, dass wir wirklich einen hohen Priester haben, Jesus, der mit uns Mitleid hat. Das griechische Wort für Mitleid haben ist der Ursprung unseres deutschen Begriffs Sympathie. Es bedeutet, mit jemandem gemeinsam zu leiden, genauso betroffen zu sein oder ja, mit jemandem mitzufühlen. Ihr Lieben, unser Hohepriester Jesus kann mit uns sehr gut mitfühlen. Denn er kennt das Menschsein bis auf die Sünde. Jesus weiß um die Schwachheiten, mit denen wir es in unserem Leben zu tun haben. Und er weiß, was es heißt, versucht zu werden. Ich werde gleich noch etwas darauf eingehen. Es gehört also zum Herzstück des christlichen Glaubens, dass Gott uns versteht. Dass er unsere Lage kennt, dass er mit uns gemeinsam leidet. In Jesus haben wir einen unfassbar mitfühlenden Hohenpriester. Und genau das soll uns motivieren, am Glauben festzuhalten. In unserem Vers werden zwei Gründe aufgeführt, warum Jesus mit uns mitfühlt, mitleidet. Erstens, er durchlitt unsere Schwachheiten. Das heißt, Jesus ertrug all die Beschränkungen, die mit dem Menschsein verbunden sind. Wenn körperliche, soziale, geistliche oder finanzielle Probleme auftreten, dann weiß er, wie da einem zumute ist. Wenn sich jemand den Finger schneidet und blutet, dann weiß er, wie das ist. Er erlernte den Beruf des Zimmermanns. Ja, Jesus kannte Schmerz und Armut. Er trug Müdigkeit und Einsamkeit, Hunger und Durst. Jesus erlebte es auch, dass seine Worte missverstanden und verdreht wurden. Er wurde verspottet und belästigt. Und wie die Bibel uns auch aufzeigt, Jesus war ein Mann der Schmerzen. Er vergoss Tränen und Blut. Und all die Prüfungen und Schwierigkeiten des Glaubensweges hat er vor uns durchlebt. Ihr Lieben, daher kann Jesus mit uns sehr gut mitfühlen. Er durchlitt unsere Schwachheiten. Zweitens, Jesus hat mit uns Mitleid, weil er versucht worden ist, genauso wie wir Menschen. So wie die Christen damals, als der Brief geschrieben wurde, als auch wir heute, so kannte Jesus auf der Erde auch Versuchungen. Nämlich Kraft seines Menschseins wurde er versucht, weil er ein Mensch war. Jemand bemerkte, auch wenn Jesus anders als alle Menschen ohne Sünde war und seinen Versuchungen niemals erlag, was seiner Gottheit widersprochen hätte, so war er ihnen als Mensch doch wirklich ausgesetzt, wie ein unbeweglicher Fels die anstürmende Gewalt des Meeres spürt. Jesus spürte die volle Gewalt der Versuchung. Wir geben zwar häufig der Versuchung nach, bevor wir ihre volle Kraft zu spüren bekommen, doch Jesus hat der Versuchung auch dann widerstanden, wenn die Verlockung am größten war. Da Jesus jeder Versuchung bis aufs Äußerste widerstanden hat, kennt Jesus auch ihre ganze Gewalt. Deshalb, so verstehe ich es, hat Jesus eine stärkere Fähigkeit zum Mitgefühl, als jeder Mensch es mit seinem Nächsten haben kann. Der Ausdruck, in allem versucht worden, ist manchmal missverstanden worden. Das bedeutet nicht, dass Jesus jede Art Versuchung erlitten hat, die wir Menschen auch erleiden. So wurde Jesus zum Beispiel nie versucht, seine gesamte Zeit damit zu verschwenden, Filmserien oder Fußball im Fernsehen anzuschauen. Der Ausdruck in allem versucht bedeutet auf allen Gebieten. In 1. Johannes 2,16 wird gesagt, dass es drei Bereiche der Versuchung gibt. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Jede spezielle Art der Versuchung wird in eine dieser drei Kategorien passen. Und ja, wer sich damit noch näher befassen will, könnt gerne Matthäus 4 zu Hause mal studieren. Jesus, der hatte ja eine 40-tägige Fastenzeit. Und nachdem diese Zeit vollendet war, ist er versucht worden. Oder wir können auch den Sündenfall im Garten Eden mal nachschauen. In beiden Beispielen, ist echt interessant, sehen wir genau diese drei Bereiche der Versuchung. Das heißt, als Jesus auf der Erde lebte, erlitt er Versuchen auf allen drei Gebieten, so wie auch alle Gläubigen es erleben. In diesem Sinne wurde er in allem versucht. Und deswegen kann er völlig Mitleid mit uns haben. Da gibt es nichts, was ihm fremd wäre. Ist das nicht gut? Hat nicht jeder von uns diese schwachen Momente, Situationen, in denen wir so wirklich herausgefordert werden? Manchmal sind das nur falsche Gedanken oder abschätziges Urteilen über andere. Wie reden wir miteinander und übereinander? Wo sind wir lustlos, bestimmte Dinge anzugehen, die dringend dran wären? Wo sind wir bequem und egoistisch unterwegs? Ich erlebe meine eigenen Versuchungen täglich. Doch, ihr Lieben, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass Jesus vielleicht nur kopfschüttelnd daneben steht, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen. Jesus weiß, wie schwer und herausfordernd es ist, diesen Versuchungen nicht nachzugeben. Er kennt Versuchungen und daher ist er ein mitfühlender Hohepriester. Dies führt zur zweiten Anwendung, nämlich lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns hinzutreten zu Jesus, zum Thron der Gnade. Was für Worte. Wer bin ich, dass ich Gott nahen darf? Und wer bist du, dass du zu Gottes Thron hinzutreten darfst? Wer sind wir, dass wir Zugang zu Gott haben? Wir sind Menschen, die zwei Wahrheiten erkannt haben oder verstanden haben. Und das erste, wir sind sündiger, als wir je geglaubt haben. Das bedeutet konkret, heute Morgen sitzen in diesem Raum Menschen, die sündiger sind, als sie jemals geglaubt haben. Vor dir, hinter dir, links neben dir und rechts von dir sitzen lauter solche Personen. Und vor dir steht so eine Person. Und die Krönung, auf deinem Sitzplatz sitzt auch eine Person, die sündiger ist, als sie jemals geglaubt hat. Es haben ausnahmslos alle Menschen eine große Gemeinsamkeit. Wir sind sündiger, als wir je geglaubt haben. Glücklicherweise ist das noch nicht die ganze Geschichte. Sie würde uns sonst depressiv und krank machen. Das andere stimmt zum Glück auch. Und zwar, wir sind geliebter, als wir jemals hätten hoffen können. Geliebter, als wir jemals hätten hoffen können. In 1. Johannes 4, 9 bis 10 heißt es, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hier begegnen uns die beiden Begriffe, Sünde und Liebe. Und wenn ich das richtig verstehe, beeinflussen sich die beiden Dinge gegenseitig. Das heißt, wenn du nicht richtig glauben kannst, wie sehr Gott dich liebt, dann hast du möglicherweise auch noch nie richtig verstanden, wie durch und durch sündig du bist. Unsere Zuversicht als Gläubige beruht auf dem Wissen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass er für uns, unser Versagen gestorben ist, um uns zu retten. Und dass er lebt, um uns zu bewahren, um uns vorzubereiten für die Ewigkeit. Ihr Lieben, wir sind geliebter, als wir jemals hätten hoffen können. Das ist der Grund, wieso wir mit Zuversicht zum Thron Gottes hinzutreten und Jesus unsere Bedürfnisse vortragen dürfen. Als Kinder Gottes sind wir eingeladen, beständig im Gebet zu ihm zu kommen, zu unserem hohen Priester. Die Herausforderung für uns besteht darin, dass wir es tun. Hinzuzutreten und unseren hohen Priester in Anspruch zu nehmen, hat zum Zweck, damit wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen zur rechtzeitigen Hilfe, wie es hier in Vers 16 heißt. Es ist doch eine schöne Sache, etwas geschenkt zu bekommen. Gnade und Barmherzigkeit, das heißt die unverdiente Zuwendung Gottes, wer empfängt sie nicht gerne? Und hier wird uns auch dann die rechtzeitige Hilfe versprochen. Es ist gut, dass wir Google haben, nicht wahr? Wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir Informationen suchen, zack, hat man sie. Es ist gut, dass wir zu einem Arzt gehen können, wenn wir krank sind. Doch das Wichtigste, wenn wir Hilfe nötig haben, ist, dass wir zu Gott kommen. In Jesaja 45, 22 heißt es, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ja, vieles ist wichtig und gut. Richtig helfen, so richtig, kann nur unser Hochpriester Jesus. Deshalb, wenn wir in einer Sackgasse stecken, wenn unser Glaube angefochten wird, wenn wir wankend werden, dann besteht die Lösung darin, nicht aufzugeben, sondern zum hohen Priester Jesus zu gehen, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und wie ich schon eben sagte, die Herausforderung für uns besteht darin, dass wir es tun. Jemand bemerkte, immer wenn ein Gläubiger in seinem Leben strauchelt, dann geschieht das nicht deshalb, weil die Gnade nicht ausreichte, sondern deshalb, weil er von der Gnade, die ihm zugänglich ist, keinen Gebrauch machte. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Täuflinge, der heutige Text stellte uns vor Augen, Jesus ist unser Hohepriester, unser Fürsprecher bei Gott, der uns versteht, der weiß, wie es uns geht, der mit uns leidet und der helfen will und auch helfen kann. Jesus, unser Hohepriester, ist unser Vermittler, durch den unsere Gebete bei Gott ankommen. Und darum kann ich nur sagen, habe Mut. Trete näher und nimm das Angebot Gottes an. Vertraue dich dem hohen Priester Jesus an. Lege dein Leben in seine wunderbare Hand mit deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und auch deiner Zukunft. Lege deine Sorgen, deine Ängste, deine Zweifel und auch deine Sünden bei ihm nieder. Bei ihm ist das alles gut aufgehoben. Bei ihm bist du in guten Händen. Ich habe überlegt, es wäre doch gut, dass wir zum Abschluss auch Gott antworten. Ich habe für uns ein Gebet mitgebracht. Ich werde es laut beten und wer mag, kann es gerne still mitbeten. Aus, glaube ein bisschen kleiner. Gott, unser Vater, unendlich groß bist du. In einem unendlichen Licht wohnst du. Heilig bist du, ein verzehrendes Feuer. wer sind wir vor dir? Herr Jesus Christus, als Mensch kamst du zu uns. Macht es dich klein, zum Sklaven und Diener aller. Anfechtungen und Versuchungen, Leiden und Tod nahmst du auf dich. So kamst du uns nah bis in unsere tiefsten Tiefen hinein. So hast du den Weg zum Vater freigemacht. Durch dich haben wir Zutritt zum Vater. Danke, Vater, für deinen Heiligen Geist, durch den das alles wirksam wird für uns, der uns durch Jesus in deine Gegenwart bringt und der uns die Freiheit schenkt, zu dir zu kommen und dir alles zu sagen. Erbarme dich über uns, wo wir an uns selbst festhängen, statt dir zu vertrauen, wo wir es selbst versuchen, statt uns von dir helfen zu lassen, wo wir uns mit eigener Kraft bemühen, statt uns von dir beschenken zu lassen. Erbarme dich über uns, wo wir in Schuld gefallen sind, wo wir aus verkehrten Dingen nicht mehr herauskommen und uns selber nicht mehr helfen können. Du, Jesus, bist der Bruder, der versteht. Du bist der Retter, der befreit. Du bist der Herr, der stärker ist als alles andere. Dir vertrauen wir. Danke, dass wir das dürfen. Du kommst zum Ziel und nimmst uns mit. Das ist unser Leben und unsere Freude und unsere Hoffnung und die Gewissheit, die uns erfüllt. Amen.